Vielen Dank an Jonathan Immer am Klavier, der uns in diesen Nachmittag eingeführt hat. Jonathan wird jetzt gleich auch moderieren und er hat Musik auch richtig studiert, einen Bachelor von der Popakademie in Mannheim und dann auch ganz viel im Musikbusiness gearbeitet. Also von daher, Musik zieht sich durch heute hier. Er hat eine Menge Unternehmen mitbegründet, Startups und Ähnliches, und die sind mir alle aufgefallen durch ihre besonders originellen Namen. Also sein jetziges Unternehmen, für das er arbeitet, heißt Ignore Gravity. Und seine eigene Beschreibung ist, I create web tools, events and offline spaces that help diverse people to work better together. Vorher hat er auch eine wunderbare Plattform gehabt, die hieß Until We See New Land. Und kennengelernt haben Wolf und ich ihn bei einer Veranstaltung, bei einem Barcamp, das hieß Paloma 5. Das ist der Moderator des nächsten Panels. Und es geht um die Frage, die Paradoxie der Digitalisierung oder ist Offline das neue Bio? Also wir sind beim zweiten Paradoxon unseres heutigen Symposiums angelangt. Auf der einen Seite, immer mehr Menschen gehen online. Wir geben uns immer mehr Mühe, den Rest der Welt, die noch nicht online sind, auch online zu connecten. Auf der anderen Seite gibt es in Gesellschaften wie der unseren inzwischen Leute, die verzweifelt versuchen, offline zu gehen oder sich eine Pause zu geben vom Online-Sein, die also inzwischen sich Apps herunterladen dafür, die irgendwelche Tools oder Tutorials nutzen, die in irgendwelche Camps gehen, nur weil sie nicht mehr gelernt haben, einfach den Ausknopf zu drücken. Also wie analog, wie digital wollen wir in Zukunft leben? Das ist die Frage des nächsten Panels. Oder, wie Jonathan es ausgedrückt hat in seiner Vorbereitung, haben wir noch alle Tassen im Schrank? Dazu begrüße ich ganz herzlich und bitte auf die Bühne Roman Benjury. Er ist Künstler und über ihn gibt es so viel zu sagen, dass ich im Zweifelsfall nur das Falsche sagen kann. Er ist in Berlin geboren. Sein Vater stammt aus Indien und er war auch in Indien und ist sehr stark auch von dieser Gesellschaft dort beeinflusst worden. Wie gesagt, sein künstlerisches Werk ist unendlich groß, reicht von Gemälden über Zeichnungen, Lichtinstallationen, computergenerierten Grafiken. Muss man sich selber angucken. Er hat dann eine Hinwendung zum Spirituellen vollzogen, vom Ich zum Selbst. Auch darüber haben wir heute schon ansatzweise in einem ganz anderen Zusammenhang geredet. Und aktuell Gründer der Organisations- und Streitplattform Prozessgalerie. Wolf kennt er schon sehr lange. Er hat mit ihm zusammengearbeitet vor vielen, vielen Jahren bei der IFA. Und zwar haben sie versucht, das Ganze umzudrehen. Es nannte sich dann AFI und war die Abkürzung für All Freaks Invited. Und es war der Ausgangspunkt einer langjährigen Tätigkeit von Wolf für die IFA dann. Des Weiteren bitte ich herzlich auf die Bühne Karl-Heinz Brandenburg. Was man über ihn sagen darf, er ist Direktor des Fraunhofer Instituts für digitale Medientechnologie in Ilmenau. Er ist Professor für Medientechnik an der TU in Ilmenau. Er hat Elektrotechnik und Mathematik studiert und unendlich viele Auszeichnungen bekommen. Was man nicht von ihm sagen darf, ist, er ist Mr. MP3. Denn er hat MP3 natürlich nicht alleine erfunden, sondern mit seinen Kollegen zusammen. Und er hat auch davor und danach noch ganz viel anderes gemacht. Wolf kennt ihn auch schon sehr lange, glaube ich, und ist besonders fasziniert davon, dass er eben mit seiner Komprimierungsmethode es möglich gemacht hat, Musik ins Netz zu katapultieren und eben auch Kulturgüter von früher heute online zugänglich zu machen. Und als Drittes habe ich die besondere Freude, Katharina der Mühl zu begrüßen. Sie hat einen Bachelor in Mode- und Designmanagement und einen Master in Zukunftsforschung hier von der TU in Berlin. Ein relativ neuer Studiengang, total spannend. Ihr Thema, mit dem sie sich in ihrer Masterarbeit und danach besonders intensiv beschäftigt hat, ist Body Enhancement. Das wird sie Ihnen wahrscheinlich noch erklären. Und sie ist gerade dabei, ein oder vielleicht auch zwei Startups zu gründen. Sie ist meine Tochter und ich bitte sie jetzt auf die Bühne.
Eine illustre Runde, welch ein Vergnügen. Ich glaube, das werden wir jetzt die nächsten 40 Minuten auch miteinander haben. Ich habe gerade gelernt, ich darf Sie nicht Mr. MP3 nennen. Das werde ich mir gut merken. Aber Sie haben das Audiokompressionsverfahren MP3 also mitentwickelt. Wir haben ganz kurz darüber gesprochen und Sie haben die Geschichte aber gar nicht zu Ende erzählt. Das interessiert mich jetzt. Wie war denn eigentlich Ihr erstes Date mit diesem Internet? Und wann war das?
Das war schon, ich glaube 1989, wie ich in den USA bei den Bell Laboratories gearbeitet habe Und wo es ganz klar war, lokale Netzwerke gab es auch vorher in der Uni schon, aber dass man auch weiter angeschlossen war, also an dem Internet, war natürlich damals ein Thema, wo die Techniker alle ganz fasziniert hingeschaut haben. Und die kleine Geschichte, die ich gerade schon erzählt habe, damals war es das erste Mal, dass der Abteilungschef allen Leuten gesagt hat, übrigens, wenn ich per E-Mail eine Einladung zu einem Meeting verschicke, dann gilt das auch ohne Papier.
Wie ist Ihr Verhältnis zum Internet heutzutage? Wie würden Sie das beschreiben? Also wo kommen Sie gut miteinander zurecht? Wo gibt es Probleme?
Oh, das Internet ist das Kommunikationsmedium. Und ich schaue nur, dass ich immer die Kontrolle habe. Das heißt, ich schaue rein, wenn ich will. Und ich verwende auch E-Mail und Mobiltelefon so. Mein Telefon ist dazu da, dass ich Leute anrufe, nicht, dass ich angerufen werde.
Ich habe im Vorfeld geschaut, wie sich Menschen in ihrer Beziehung zum Internet so artikulieren. Und das eins der ersten Videos, was man findet im Internet, ist Bill Kaulitz. Kennen wir vielleicht noch von Tokyo Hotel, einer der beiden illustren Sänger. Und im Arte-Format Durch die Nacht mit sitzt er zusammen in einem Pariser Restaurant mit Wolfgang Job und sie unterhalten sich darüber, ist das Internet eigentlich eher gut oder eher blöd für sie, also für sie als Künstler. Und Bill Kaulitz ist sich sofort einig und er sagt, wenn es einen Knopf geben würde, mit dem er hier und heute das Internet abschalten würde, er würde sofort draufdrücken. Jetzt wäre meine persönliche Neugierde gerichtet hier an das Publikum oder an unsere Mitexperten, die nur 3 Zentimeter weiter unten sitzen. Also wenn es diesen Knopf gäbe, wer hätte da schon mal drauf gedrückt von Ihnen? Roman, ich habe gesehen, du hast eine Webseite, die hast du aber seit 2009 nicht mehr richtig berührt. Wie ist denn dein Verhältnis zum Internet?
Also für mich ist das Internet also eine ganz, ganz große Möglichkeit, einfach an Informationen ranzukommen und sich auch an etablierten Major Companies oder Strukturen vorbei, auch eine Community aufzubauen und so weiter. Das ist schon was Tolles, keine Frage. Es hat natürlich Schwierigkeiten, weil es so eine Flut ist und natürlich sich da Werte schwer bilden lassen. Also an der Stelle habe ich überhaupt kein Problem.
Hast du denn ein Problem?
Ein Problem habe ich vielleicht eher darin, dass wir in unserer Gesellschaft davon ausgehen, und das Internet unterstützt das in gewisser Weise, dass wir abgetrennte Wesen sind. Individuen, die quasi kommunizieren müssen miteinander. Und wenn man aber sich mit spirituellen Schulen beschäftigt oder Traditionen, da ist es durchweg so, dass wir a priori eins sind. Das scheint einfach Konsens zu sein und ist auch meine Erfahrung in der Kontemplation und so weiter. Die eigentliche Vernetzung, die ist eigentlich ja eher auf so einer, ich nenne es mal feinstofflichen Ebene. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, ist aber eine Erfahrung, die man machen kann. Und glaube ich, die uns allen im Prinzip zugänglich ist, aber in unserem Kulturkreis seit der Aufklärung im Prinzip verloren gegangen ist. Und das ist etwas, was wir aber wieder ins Bewusstsein kriegen müssen und dann haben wir auch ein zukunftsfähiges Verständnis vom Internet, glaube ich.
Ich weiß noch nicht viel darüber. Ich weiß nur, dass du eine Konferenz oder ein Symposium mit dem Thema Erleuchtung gemacht hast, was in diesem Jahr, aber vielleicht auch schon vorher stattgefunden hat. Meine Fragestellung wäre, hat das Internet denn irgendwelche Bereiche der Gesellschaft verdunkelt, was dir jetzt quasi einen Zulauf beschert und Leute sagen, ich habe ein Problem mit dieser digitalen Gesellschaft und muss mich anders mit mir beschäftigen und komme deshalb zu dir?
Ach, das glaube ich nicht. Aber ich persönlich zum Beispiel bin einfach zeitlich überfordert, jetzt Facebook und weiß ich was alles zu bedienen. Also ich habe dann mein Team und die machen das denn. Aber im Prinzip ist das eine gute Sache. Also man muss halt schon damit umgehen. Also wenn ich meine Kinder sehe, da gab es Phasen, die sind jetzt aber auch schon wieder besser, sage ich mal, aber wo die völlig da sich verlieren und halt die Kompetenz noch nicht erworben haben. Dann. Und das kann auch natürlich Suchtmechanismen etablieren, die absolut ungesund sind.
Katharina, du beschäftigst dich ja viel mit neuen Technologien und den Trends, die damit zusammenhängen. Jetzt gibt es immer mehr auch digitale Tools, die uns dabei helfen, mit der digitalen Welt zurechtzukommen. Und jetzt gibt es zum Beispiel so ein Tool, das heißt Offtime. Ich weiß nicht, wer das kennt. Bezeichnenderweise unterstützt wurde das von der Telekom, vorgestellt mit Geldern von E+. Und es ist eine App, um mal so richtig sich ausklinken zu können mit seinem Handy. Man erklärte mir strategisch, dass es auch gut für die Netzbetreiber sei, denn wegen den Datenflatrates, dann würde man ein bisschen weniger surfen und so. Es gibt auch andere Geschichten wie Headspace. Das ist eine App, mit der lernt man das Meditieren und wie man jeden Tag 10 Minuten lang mal so richtig an nichts denken kann. Und dann kann man sich auch eine Erfolgsstatistik anschauen in der App, wie gut man darin war, in den letzten 30 Tagen mal so richtig an nichts zu denken. Sind das jetzt so Nischentrends oder kommt da mehr auf uns zu?
Ich würde sagen, da kommt mehr auf uns zu, weil als Zukunftsforscherin muss ich mich per se ja zwar schon mit der Gegenwart auseinandersetzen, aber guck mir nicht unbedingt das an, wie Leute heute mit dem Internet agieren oder mit dem Digitalen, sondern denk eher drüber nach, wie wir in Zukunft damit interagieren werden. Und ich bin davon überzeugt, dass das, was wir gerade tun, noch ein Herumspielen und Ausprobieren ist und da noch ganz andere Dinge auf uns zukommen. Und weil du das gerade angesprochen hast, ich benutze eine App, also etwas Digitales, um etwas Analoges zu tun. Ich finde halt diese Dichotomie, die an der Stelle mal aufgemacht wird zwischen dem Analogen und dem Realen, wenn man es so nennen will. Ich glaube, das ist was wir gerade dabei sind zu überkommen. Das heißt, diese bewusste Trennung in das ist jetzt, was wir hier real in der Hier-Welt passiert. Also hier sitzen die Leute jetzt und hören zu und gucken nicht auf ihr Smartphone und sind nicht nebenbei beschäftigt, das zu twittern, was sie hier hören. Ich gucke in viele Gesichter und nicht so wie gesenkte Köpfe. Und auf der anderen Seite dann diese Angebote, die es gibt, auf meinem Handy mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und ich glaube, dass es diese Trennung bald nicht mehr geben wird, weil das, was wir hier im Digitalen machen, ist nicht irgendwie ein Gegenteil zum Realen und zum Analogen. Und da üben wir noch, damit umzugehen.
Dazu ein Kommentar zur Sprechweise von Analog und Digital. Das älteste digitale Medium ist wie alt? Viele tausend Jahre. Alles, was Schrift ist, ist ein digitales Medium. Immer denken wir, es sei eine ganz neue Sache. Ist es überhaupt nicht. Und wenn wir Bücher lesen, dann kann unsere Fantasie uns sehr wohl in andere Welten bringen. Wir haben nur viel mehr Möglichkeiten heute.
Genau, und deswegen meine ich, dass ich weiß um den Sprachgebrauch, dass aber trotzdem die Diskussion immer wieder aufgemacht wird. Oh Gott, wie kriegt man Kinder oder wen auch immer, auch erwachsene Menschen dazu, weniger sich mit diesen Geräten oder mit den Apps oder mit dem Internet zu beschäftigen. Und ich glaube, dass die Diskussion einfach an der falschen Stelle geführt wird, sondern es geht mehr darum, mit dieser neuen Technologie, mit dem Neuland so zurechtzukommen, dass es in das, was wir bisher kennen, sich integriert und nicht versuchen, da Regeln für etwas aufzubauen, was per se als etwas anderes, eben was Dichotomes begriffen wird, sondern es gehört einfach zusammen. Es ist eine Fortschreibung von dem Buch oder wie auch immer, was man als Digitales begreifen möchte.
Aber dann gucken wir uns doch mal an, was jetzt in Berlin passiert. Berlin ist ja die Stadt der Gründer, nicht nur in Deutschland, sondern ist auch jetzt ein erkorenes Gründerzentrum in Europa. Und wenn man sich hier so durch die Berliner Gassen bewegt, sieht man alle 23 Meter ein Inkubator oder ein Accelerator für Ideen, für Produkte, wo sich junge Entrepreneure treffen und gegenseitig so richtig beschleunigen und ihre Ideen. Und die gleichen Menschen findet man dann aber in Brandenburg am Wochenende bei der Digital Detox, wo sie Urban Farming betreiben oder am besten noch weiter weg und wo sie nochmal so richtig eins werden mit der Natur, wo sie wieder anfangen, Tomaten zu pflanzen. Da kann mir doch keiner erzählen, haben wir nicht doch ein Problem mit dem Umgang mit dem Internet? Also.
Ja, haben wir, aber es ist das, was ich meinte. Wir lernen gerade noch. Das ist so, wie als die Bahn erfunden wurde, mit 15 km/h durch die Gegend fuhr und Leuten schlecht wurde dabei, als sie da drin saßen, weil sie damit nicht klarkamen. Es ist ein Gewöhnen an eine neue Technologie. Und das, was uns so beschleunigt oder so krass und groß vorkommt, ist ja eigentlich nur die Tatsache, dass der technologische Fortschritt immer weiter beschleunigt. Und dadurch haben wir das Gefühl, dass diese Technologien, die heute da sind, viel, viel größer sind als irgendwelche vergangenen. Es ist nur einfach komprimiert auf eine kürzere Zeit, kommen einfach immer mehr neue Dinge. Und rein evolutionär sind wir ja da nicht als Menschen und mit unserer Fähigkeit, mit unserem Gehirn das aufnehmen zu können, mitgewachsen in der gleichen Geschwindigkeit, sondern der Mensch, die Evolution, sage ich jetzt mal so, ich bin keine Biologin, aber geht ja in dem gleichen Schritt weiter. Aber die Technologieentwicklung ist schneller. Und dieses Spannungsfeld, das ist das, woran wir sozusagen gerade kranken und uns vielleicht aufregen und uns auch abarbeiten müssen, weil wir das, da haben wir noch keine Lösung für gefunden, wie wir das hinbekommen, das überfordert uns. Also wir sind komplett überfordert und ich glaube, das ist das, was dann vielleicht auch den Zulauf zu Yoga und Spirituellem und so weiter begreift, wenn man da versucht, wieder einen Halt zu gewinnen, nämlich in sich selbst.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir müssen allerdings erst klären, Body Enhancement. Das Stichwort wurde gerade in die Runde geschmissen. Ich stelle mir jetzt unter Body Enhancement vor, dass man Technologie in den Körper bringt, damit man mit den ganzen anderen Technologien, die wir so gemeinsam in die Welt gesetzt haben, in irgendeiner Form umgehen kann. Liege ich da falsch oder sonst erklär's oder stell es richtig?
Das ist gar nicht so falsch. Also ich habe mich nicht nur mit Body, sondern mit Human Enhancement auseinandergesetzt, aber das ist eine Spitzfindigkeit. Letztendlich geht es darum, Human Enhancement umreißt das Thema oder die Vision, dass man mit Hilfe von Technologie körperliche Leistung systematisch steigert. Das kann man jetzt mit verschiedenen Technologien sich prinzipiell vorstellen. Mein Fokus war auf die Implantattechnologie. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, in unserer Wissensgesellschaft, in der wir sind oder in die wir noch hineinwachsen oder zu der wir noch werden, bin ich als Wissensarbeiter ja die ganze Zeit damit beschäftigt, die neuen Informationen, das neue Wissen, das aufkommt, zu verarbeiten und das zu analysieren und dann wieder zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Und ich denke, das kann jeder von uns behaupten, egal ob er als Wissenschaftler, Journalist oder was auch immer tätig ist. Es ist irgendwie ziemlich viel Wissen, das selbst wenn man sich in so einem ganz kleinen Bereich betätigt, jeden Tag neu dazukommt. Das heißt, wenn meine Aufgabe ist, mich um einen bestimmten Wissensbereich zu kümmern, dann wäre es doch ganz großartig, wenn ich irgendwie mein Gehirn in irgendeiner Form erweitern könnte, dass es mit dieser Vielzahl an Informationen umgehen kann. Weil es ist eigentlich noch darauf ausgerichtet, mit einem Bruchteil dieser Informationen umzugehen. Und das ist so die Idee, und wir sprechen über Visionen von Human Enhancement steckt, dass man systematisch die Leistung, die das Individuum glaubt, erweitern zu müssen. Das Gehirn passt ganz gut in unsere Wissensgesellschaft, das systematisch zu erweitern mit Hilfe von Technologie und eben zum Beispiel mit Implantaten.
Roman, läuft es dir da kalt den Rücken runter?
Nein, ich glaube, das sehe ich auch so, aber ich glaube, es ist unvollständig sozusagen. Ich sehe, dass wir doch im Auge behalten müssen, dass es bei Menschen ja um Glück geht. Und wie entsteht Glück? Glück hat nichts damit zu tun, dass man gut funktioniert oder viele Informationen verarbeitet, sondern Glück hat was damit zu tun, dass man sich erkennt, also weiß, wer man ist und welche Aufgabe man im Leben hat. Und das bedeutet, dass wir halt nicht, wie wir das quasi in der Sozialisation erfahren, fremde Werte übernehmen und als die eigenen, also das Verwechseln sozusagen, sondern dass wir aus diesem getriebenen Modus, in dem wir in der Gesellschaft funktionieren, herauskommen. Deshalb gehen die Leute in die Botanik und so weiter, weil sie merken irgendwie, sie brennen aus. Das kostet halt viel Kraft, zehrt an der Substanz sozusagen. Und wenn unter dieser Prämisse die Technik benutzt wird, dann ist sie eine wunderbare Ergänzung, Hilfe, Entlastung. Was wir aber viel erleben, ist halt, dass Technik benutzt wird, um die Verfügbarkeit des Menschen und die Effizienz zu erhöhen. Und das also darf nicht Selbstzweck sein, ist es aber in der Regel. Das muss man sehen. Und das ist eines der zentralen Probleme, vor der wir in der Gesellschaft stehen.
Den Ball würde ich direkt gerne eins weiter nach links spielen, wenn es darum geht, sich dem bewusst zu sein, was man mit der Erfindung oder der Erforschung neuer Technologien so anrichten kann. Was Sie wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass Sie meine Jugend finanziert haben. Ich war nämlich im Siegerland Siegens erster MP3-DJ, der mit 8000 MP3s als DJ Nexus stets jeden Schlager abrufbereit, taufrisch serviert hat. Und es hat die Leute wirklich gefreut, weil man konnte on demand jetzt zum Lieblingshit Shiba tanzen. Also dafür nochmal vielen Dank. Jetzt habe ich aber auch viele Musiker, die ihn nach wie vor noch übel nehmen und die fest daran glauben, dass sie mit daran schuld sind, dass sie heute nicht mehr Vollzeitmusiker sind, sondern dass das ja irgendwann alles mit der MP3 angefangen hat. Mit dem Verfall der Musikindustrie, da haben wir ja eben schon lange drüber geredet. Jetzt an Sie die Frage, haben Sie nur im leisesten geahnt, was Sie damit ins Rollen bringen damals?
Definiere damals. Wie ich als Doktorand an der Uni war, nein, da war der Traum, könnte ein Standard werden, der von Millionen Leuten genutzt wird. Dass das ein Faktor 1000 weg war, das hat alle Träume überstiegen. Es gab aber sehr wohl um die Zeitraum, wie wir uns auch in Erlangen entschlossen haben, auf Internet als Verbreitungsmedium und als Marketingmedium und so weiter zu setzen und auch zu schauen, wie man Musik über Internet übertragen kann und auch streamen kann. Schon damals gab es auch die ersten, die kamen und kommerziellen Vertrieb über Internet machen wollten. Gab es einen englischen Entrepreneur indischer Abstammung. Und ich weiß noch, wie heute wir in Erlangen bei uns saß und uns gefragt hat, do you know that you will destroy the music industry?
Und Sie antworteten?
Und wir antworteten, dass wir das nicht vorhaben. Wir haben damals an Kopierschutzmaßnahmen gearbeitet auch. Es ist eine kleine Gruppe von uns, ich war persönlich nicht dabei, nach München gegangen zum damaligen Headquarter einer mittlerweile in anderen aufgegangenen deutschen Plattenfirma. Und es werden viele Leute hier wissen, wer das gewesen sein muss. Und haben dann die Technik vorgestellt und zur Antwort gekriegt, sehr interessant, so ungefähr höfliches Desinteresse, sage ich dazu. Was hat das denn mit uns zu tun? Und das war leider noch mehrere Jahre die Reaktion. Es gab ja einen organisierten Versuch, alles in bestimmte Bahnen zu lenken, die Secure Digital Music Initiative, so von 1989 bis 1991. Da sind wir auch finanziert aus den ersten Lizenzeinnahmen, die wir damals schon gut hatten, mit dabei gewesen bei den ganzen Meetings und haben versucht, auch aus technischer Sicht zu sagen, was denn sinnvoll sein könnte und vor allem den Leuten beizubringen, dass es um den Nutzen für die End-User geht, um die Usability, weil versucht wurde, irgendwelche komplexen Mechanismen zu Digital Rights Management, wie man es so schön nennt, aufzubauen, die dann sehr schnell niemand benutzt hat. Also insofern habe ich da ein ziemlich gutes Gewissen, auch insofern, dass sich Geschichte wiederholt hat, dass immer neue Technologien natürlich Dinge erheblich verschiebt, dass ich aber mehr Leute denn je sehe, die Musik lieben und die gern Musik hören und dass, wenn man sich das Gesamtgeschäft anschaut, einschließlich live, es auch nicht so weit zurückgegangen ist. Nur die Konservenmusik, das ist zurückgegangen.
Darf ich einmal kurz einhaken, weil diese Frage nach, haben Sie mit der Technologie, die Sie da erfunden oder erforscht haben, antizipieren können, was denn damit passiert und auch um das Statement davor aufzugreifen. Meine Auseinandersetzung mit diesen Human Enhancement-Themen gilt ja nicht zu sagen aus technischer Sicht, sondern aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Und wir haben durchaus Mechanismen, gerade in der Techniksoziologie im Bereich Technikfolgenabschätzung, aber auch in der Zukunftsforschung beschäftigen wir uns ja letztendlich damit, wenn es diese Zukunftstechnologien irgendwann mal gibt, welche Implikationen hat sie für eine zukünftige Gesellschaft? Und vor allem, da wir Zukunftstechnologien heute initiieren, ist uns heute bewusst, was wir damit anstoßen. Und die Frage, sind wir sozusagen als eine heutige Gesellschaft bereit, solche Forschungsprojekte und so weiter anzustoßen, in dem Wissen, dass es potenziell disruptiv sein kann, was damit passiert. Das heißt jetzt nicht, dass man damals vielleicht bei der MP3-Geschichte sofort diesen disruptiven Charakter erkannt hat. Aber es gibt schon Mittel und Wege, das ist dann eben eher spekulativer, aber durchaus methodisch spekulativer Natur, sich damit auseinanderzusetzen, wie sich Technologien auf Gesellschaft auswirken. Und diese Möglichkeit hat man schon. Und das ist ja letztendlich das, was dann meinungsbildend und diskursbildend letztendlich dazu führt, dass wir sagen können, das ist ein Wert, den wir anerkennen. Und deswegen wollen wir das Thema verfolgen. Und das ist etwas, das widerspricht unseren Normen und Werten. Und das wollen wir nicht weiter verfolgen.
Und die Frage nochmal zurückgestellt an Sie. Sie haben, wie ich in der Wikipedia las, über 100 Patente, forschen an vielen verschiedenen Bereichen. Gibt es dann einen moralischen Kompass? Also machen Sie Szenarioplanung zu Hause am Küchentisch und überlegen sich, wird das jetzt eher was Gutes für die Gesellschaft oder eher was Schlechtes und wovon lasse ich die Finger und worin investiere ich meine Zeit?
Also mit der Szenarioplanung, das ist schwierig, aber einen moralischen Kompass gibt es sehr wohl. Wie viele andere habe ich seinerzeit, nachdem ich erst mal ein paar Monate bei der Bundeswehr war, dann den Kriegsdienst verweigert und mich dann auch persönlich entschieden, ich möchte an Dingen arbeiten, die nicht für militärische Zwecke verwendet werden können. Also nur als ein Beispiel für einen solchen moralischen Kompass. Und das haben wir auch immer wieder bei Fraunhofer besprochen. Da gibt es natürlich andere Institute, die das ganz anders machen. Aber das war immer in der Führungsmannschaft, in meinem Umkreis, auch sowas wie ein Konsens. Nach dem Motto, man kann viel fragen, Brot und Spiele, Unterhaltung. Ja, ich denke, es ist was Wichtiges für die Menschheit. Bestimmte Krankheiten zu bekämpfen ist vielleicht wichtiger und alle Energieprobleme der Welt zu lösen ist vielleicht auch wichtiger. Deswegen habe ich trotzdem kein schlechtes Gewissen, etwas zu tun, was Menschen hilft, Musik besser zu genießen.
Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass Technik an sich nicht gut oder böse ist. So, das ist tatsächlich vielleicht eine relativ banale Aussage, aber in dem Technikdiskurs und in dem technikoptimistischen, aber auch einem technikpessimistischen Diskurs wichtig, weil die Technik an sich ist nicht das, was gut oder schlecht ist. Selbst eine Klon- oder in irgendeiner Form Gentechnik, wo es sicher ethische Bedenken dazu gibt, ist nicht per se gut oder schlecht. Und deswegen, natürlich kann man moralische und ethische Beurteilungen dann vornehmen, aber in dem Gebrauch der Technik und nicht in der Technik an sich.
Und wenn wir jetzt den Gebrauch der Technik nochmal ein bisschen nach vorne denken, nochmal auf dich geschaut. Beispiel Videokonferenzen, der ist ja schon in unserem Alltag angekommen, nutzen wir fast täglich. Wir nutzen inzwischen auch im privaten Leben Services. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das hier verbreitet ist, aber der Balztanz hat sich ja auch schon ins Internet verlagert. Wir nutzen Tinder, OkCupid oder für die ältere Generation vielleicht Parship oder Elite-Partner. Und ist es in Reichweite, dass wir in Zukunft uns zum Feierabendbier freitagsabends nicht mehr vor die Tür rausbewegen müssen, sondern das einfach total praktisch über ein Google Hangout machen und jeder hat sein Bier und kommen wir dahin?
Naja, das kann natürlich alles sein. Ich würde gerne nochmal auf den Beitrag vorher eingehen oder die beiden Beiträge. Und zwar, das Wort Moral ist öfter aufgetaucht. Und ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass Moral oder Werte oder überhaupt auch Ethik Krücken sind, die Hilfsmittel sind, dass wir in Menschen quasi soziale Wesen sind, die, wie gesagt, aus der Annahme der Abgetrenntheit heraus versuchen, Überlebensstrategien zu entwickeln auf Kosten von anderen unter Umständen und deshalb moralische Werte aufstellen müssen, damit wir als Art sozusagen überleben. Ich möchte es mal in Frage stellen, dass wir abgetrennte Wesen sind, wie gesagt. Alle spirituellen Schulen, die es über die Jahrtausende gibt, diese Traditionen, kommen an den Punkt, dass alles eins ist. Das ist doch kein Zufall. Und das hat aber große Implikationen, wenn man das ernst nimmt. Erstens bedeutet das, dass wir jeder für sich uns nicht nur in Therapie, sondern auch in spirituelle Prozesse viel radikaler bewegen müssen, um das zu erkennen und nicht nur als Philosophie oder theoretische Überlegungen zu benutzen. Wenn wir nämlich erkennen würden, dass unser Gegenüber eins ist mit mir, dann gehe ich anders mit ihm um, dann brauche ich keine Moral. Oder es finden Konflikte statt, die aber nicht wesentlich sind. Also das könnte man sagen, alles wird von Liebe getragen, heißt das so in spirituellen Schulen oft. Ja? In der Liebe finden auch Konflikte statt, weil die Liebe ist sozusagen wesentlich, also wesenhaft für uns. Das ist unsere Natur. Und das führt zu völlig anderen Umgangsformen, auch mit Techniken. Also ich glaube, an der Stelle fehlt in unserer Gesellschaft die grundlegende Kompetenz. Es gibt natürlich schon in der Geschichte gesehen, der Aufklärung verhältnismäßig starke Tendenzen, auch von Menschen, die sich dafür interessieren und so und auch diese Erfahrungen machen, aber es ist trotzdem eine sehr kleine Gruppe. Und ich vermute, dass wenn diese Welt überhaupt oder zumindest der Mensch in dieser Welt überleben will, dann muss ein Paradigmenwechsel an der Stelle stattfinden. Da hilft uns alle Technik nichts. Das geht wahrscheinlich vor die Hunde, sage ich mal.
Aber Paradigmenwechsel sind ja nichts, was bestimmt werden kann nach dem Motto, es muss ein Paradigmenwechsel stattfinden. Und das heißt, natürlich kann man sagen, dass Moral, Ethik und so weiter ein Hilfsmittel sind, damit wir einen Umgang miteinander pflegen können. Aber und ich bin durchaus jetzt ganz persönlich diesen spirituellen Überlegungen durchaus zugetan. Die Frage ist nur, du hast es selber gesagt, das ist eine kleine Gruppe. Es geht ja letztendlich an der Lebensrealität der vielen vorbei. Und dann kommt vielleicht an der Stelle der Pragmatismus durch, zu sagen, naja, da es an der Lebensrealität der vielen vorbeigeht, brauchen wir Moral und Ethik und wie auch immer und auch die Weiterentwicklung derer mit neuen Technologien und mit neuen gesellschaftlichen Interaktionen, damit wir als Gesellschaft weiterkommen. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, die Abkürzung ist dann über die Spiritualität an der Stelle. Auch wenn das schön wäre, wenn das das große, hehre Ziel am Ende ist, aber es entspricht einfach nicht der sozialen Realität.
Jetzt leben Sie ja von uns schon am längsten und wir haben am meisten beobachten können. Wie kriegen wir denn Spiritualität und Technik unter einen Hut? Oder Technologie?
Ich denke, das ist eine sehr persönliche Frage an viele Leute. Ich würde nur sagen, ja, es geht ganz sicher. Ich kann es aus der Tradition des Christentums und der evangelischen Kirche, in die ich reingewachsen bin, sagen, dass da Aufklärung und Spiritualität über die letzten 500 Jahre eigentlich immer ganz gut zusammengepasst hat, von bestimmten Auswüchsen abgesehen, die ich aber nicht für die Hauptlinie da verantwortlich machen möchte. Ich denke, es ist ganz wichtig, an den Stellen auch ja, nachzudenken und auch als Techniker zum Beispiel an die Folgen zu denken. Also die Aufgabe, auch wenn das Werkzeug an sich erstmal neutral ist, aber die Gedankenspiele, denke ich, das sage ich auch meinen Studierenden heute, die sollte jeder machen. Was kann daraus werden und was kann ich dazu tun?
Mich würde noch interessieren, um nochmal auf das Ursprungsthema zurückzukommen. Es war vor 3 Wochen auf einer Konferenz, da ging es natürlich auch um digitale Transformation. Und in der Pause zeigte mir ein Bekannter ganz stolz sein altes Nokia, ich glaube 81, was war dieses Matrix-Telefon, 8180. Ist auch egal. Ist auf jeden Fall so ein sogenanntes Feature-Phone, also kein Smartphone, was nichts kann. Und ich gucke ihn an und frage ihn, ja, dein iPhone ist kaputt. Und er so, nee, ist nicht kaputt. Und ich so, ja, was denn dann? Und dann sagt er, Ja, es ist das neue Luxusgut. Macht jetzt wieder meine Sekretärin. Ich bin offline. Und auf der anderen Seite schlägt man einen Spiegel auf und wird überschlagen von, sagen wir mal, neuen Ansätzen wie Google und auch andere große Technologiekonzerne, das Internet bis in die letzten Ecken und Enden der Welt bringen, denn 62% unserer Welt sind immer noch offline. Was ist da los mit diesem Spagat? Also ist offline sein, ist das eine Luxusdiskussion, die wir führen? Sowas wie Bioprodukte noch vor 5 Jahren?
Also ich fand den Titel sehr gut. Der hat was Wahres an sich, nach dem Motto, man muss sich's leisten können. Aber sollten sich mehr und mehr Leute leisten, auch mal abzuschalten. Ich würde bloß deswegen nicht dauernd mit dem alten Gerät rumlaufen wollen. Wie ich vorhin gesagt habe, ich leiste mir den Luxus, dass ich den Leuten sage, ihr habt zwar meine Nummer, aber rechnet damit, wenn ich eine Telefonnummer nicht kenne, nehme ich nicht ab. Und wenn mich Leute erreichen wollen, dann geht das genauso über die Diensttelefonnummer oder über E-Mail. Und dann können wir was ausmachen, dann können wir telefonieren. Das geht relativ schnell. Also ich denke, das ist ganz wichtig, sich die Techniken zu erarbeiten, ob das ist, dass man überhaupt nicht mehr online sein will oder dass man nicht mehr erreichbar sein will oder was auch immer, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber das in der Balance zu kriegen, das halte ich sehr wohl für richtig. Aber Balance heißt nicht das Extrem auf der einen oder anderen Seite.
An euch beide ein letztes Schlusswort. Wolf wird ja jetzt, der wird ja noch lange leben, das wissen wir alle. Also sagen wir mal, 90 wird er bestimmt. Ja, 90 machen wir. Das heißt, in den nächsten 25 Jahren in Bezug auf Technologien und Internet, was wünschen wir ihm, was er noch erlebt und was soll er aber bitte gerade nicht mehr miterleben?
Naja, in Bezug auf Internet, ich sehe einfach, dass die Technologien und vor allen Dingen also auch das Internet, das ermöglicht uns einen gewissen Informationsfreiraum. Und es gibt immer wieder große Tendenzen, auch da Zensuren einzuführen und das kontrollierbar zu machen. Das halte ich für eine große Gefahr. Insgesamt, weil ich auch sehe, dass es einen großen Demokratieabbau oder Tendenzen dahin gibt, auch auf europäischer Ebene oder mit TIP und also den ganzen Freihandelsabkommen und so. Und das Internet ist wirklich ein Instrument, was dagegen steuert, so eine Art Demokratie noch verstärkt. Und das würde ich mir wünschen, dass das halt in 25 Jahren immer noch so ist. Und ansonsten vielen Dank, Wolf, ja?
Du hast das Schlusswort.
Oh mein Gott. Was ich sehen möchte in 25 Jahren,
und du ihm wünschst,
und ihm wünsche, ist, dass es ein Fach in der Schule gibt, das dann bedeutet digitale Kompetenz oder was auch immer es dann ist, was wir dann haben werden. Weil ich glaube, was es braucht, sind informierte und selbstentscheidende Individuen, die sagen können, mit folgender Technologie möchte ich mich auseinandersetzen, folgende Technologie möchte ich nutzen und folgende Technologie lehne ich aus Grund XY ab. Momentan machen wir das auf einer bisschen hysterischen Ebene. Stichwort, wir brauchen ein europäisches Google. Das geht meines Erachtens vollkommen an der Problematik vorbei. Wenn man sich diese Human Enhancement Technologien anguckt, das hört sich erstmal komisch, absurd, brauchen wir alles nicht an. Trotzdem kann man ja überlegen, die Technologie, die wir heute nutzen, mein Smartphone, ich hatte das heute Morgen bei 100%, als ich durch die Stadt gefahren bin, jetzt ist es bei 20% Akkuleistung. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ob das jetzt bedeutet, dass mein Smartphone mir in Zukunft implantiert ist, ist die Frage. Oder ob nicht Technologien entwickelt werden, wie über Bioharvesting, über meine Körperenergie, das Smartphone betrieben werden kann. Was ich wünsche, dass Wolf sieht und vielleicht da auch als Dozent tätig sein kann mit all dem Wissen, das er hat, ist nämlich genau das Wissen und die Information zu vermitteln, dass wir informierte Entscheidungen treffen können über Technologie und nicht welche, die von Übermannung und von Hysterie und von Überschätzung geprägt sind.
Und nachdem wir jetzt eine etwas bühnenzentrierte Diskussion hatten, hoffe ich, dass wir heute Abend noch mehr als 20% Batterie haben, um diese Diskussion bei einem Bier noch ein bisschen weiterzuführen. Applaus